Handelsblatt Deals. Der Podcast zu Fusionen, Übernahmen, Börsengängen und Finanzierungsrunden. Mit Nele Domen und Arno Schütze.
Was schätzen Sie denn, wie viele Mikrochips Sie täglich so in Gebrauch haben? Also 50 Halbleiter kommen allein im Smartphone vor, 200 im Fernseher und ja, die meisten Autos haben nochmal deutlich mehr. Und je nach Lebensstil kommt man da schnell so auf bis zu 1000 Mikrochips am Tag. Die Chipindustrie, also trotz eines etwas herben Umsatzrückgangs in 2023, sie ist trotzdem eine der großen Zukunftsbranchen. Und in einem wichtigen Bereich geben einige wenige den Ton an. Nur 3 Konzerne beherrschen das weltweite Geschäft, um die Software für das Chipdesign herzustellen. Wenn also ein Ingenieur irgendwo auf der Welt sich an die Arbeit macht, einen Schaltplan für einen neuen Mikrochip in einem Geschirrspüler zu entwerfen, dann benutzt er dafür höchstwahrscheinlich die Software von Synopsys, von Cadence oder von der Siemens-Tochter Mentor Graphics. Und Synopsys könnte seine Position durch einen schwergewichtigen Deal jetzt noch ausbauen. Das Unternehmen aus Kalifornien will den Softwarehersteller Ansys aus Pennsylvania übernehmen für 35 Milliarden US-Dollar. Das haben beide am 16. Januar bestätigt. Und man könnte sich jetzt fragen, ist das schon der Deal des Jahres? Darum soll es heute gehen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Deals, liebe Hörerinnen und Hörer und vor allem auch ihm, unserem Corporate Finance Korrespondenten Arno Schütze. Hallo Arno.
Hallo Nele.
Also, das ist ja jetzt nicht schlecht. 35 Milliarden Dollar am Anfang des Dealjahres 2024. Gibt es jetzt eigentlich schon sowas wie einen Boost-Effekt am Dealmarkt durch einen frühen hohen Deal? Vor kurzem hatten wir noch einen weiteren sehr hohen. Oder was erwartest du dadurch?
Kann man nicht so richtig sagen. Also in der Regel folgen die großen Unternehmen ja ihrer eigenen Logik und nicht dem, dass jetzt irgendjemand anders einen großen Deal gemacht hat und hauen deshalb selber einen raus. Was auf jeden Fall zutrifft, ist, dass die sogenannte Boardroom Confidence tendenziell steigt. Also die Zuversicht von den Unternehmenslenkern. Und wenn die hoch ist, dann sind sie eher so, dass sie Deals machen. Gleichzeitig sehen die Makrodaten prinzipiell ja nicht so schlecht aus. Gerade in den USA eigentlich ein recht robustes Wirtschaftswachstum. Von den Notenbanken erwarten alle, dass die in diesem Jahr irgendwann die Zinsen wieder senken werden, was sich sehr positiv auf die Finanzierungsmärkte auswirken sollte. Also insgesamt wird das Umfeld für Deals wahrscheinlich besser im Laufe der nächsten Wochen und Monate. Dass jetzt dieser eine Deal insgesamt so viel ausmacht, weiß ich nicht. Weil es auch nicht der erste größere so Chip und sonst was Deal. Wir hatten erst im November den Kauf von dem Softwareanbieter VMware durch Broadcom. Im September die Übernahme von der Sicherheitssoftwarefirma Splunk durch Cisco. Und jetzt gerade noch so ein Hardware-Deal. Hewlett Packard hat Juniper gekauft. Also da war schon einiges an Deals, gerade in diesem Sektor in den letzten Monaten. Ja, scheint sich fortzusetzen.
Ja, 14 Milliarden waren das hier, Hewlett Packard und Juniper, oder? Genau, also auch nochmal schon was Größeres auf jeden Fall. Aber okay, das wäre jetzt so die Einschätzung des Marktes. Kommen wir doch jetzt mal auf diesen Deal zu sprechen. Also Ansys ist ein Unternehmen, das Software-Simulationen entwickelt, um vorauszusagen, wie Produkte sich in der echten Welt verhalten werden. Also mit anderen Worten, ich verstehe das so, als wäre das eine Produktionskostensparmethode, die man da sich ins Haus holen kann. Und das ist sicher nicht schlecht für Synopsys. Die holen sich das jetzt eben unters Dach. Aber in welchen Branchen ist denn Ansys eigentlich noch so aktiv, außer dass sie jetzt Synopsys große Hilfe sein werden? Also wo, mit wem verdienen die so ihr Geld?
Ja, komme ich gleich drauf. Ganz kurz vorausschicken möchte ich nochmal so eine generelle Bemerkung. Und zwar, wenn man sich mal anschaut, der große Goldrausch Mitte des 19. Jahrhunderts in Kalifornien, wer hat da eigentlich am meisten Geld verdient? Waren das die Goldsucher, die tatsächlich da hingegangen sind, in der Hoffnung, irgendwelche Nuggets rauszufischen? Oder waren es die Hersteller von Schaufeln und Jeans und weiß nicht was? Du siehst schon, worauf
es hinausläuft. Ja.
Am Ende haben wahrscheinlich die Hersteller von den Schaufeln und der Arbeitskleidung und Werkzeugen und so am meisten verdient da. Und so ein bisschen ist es ja auch in der in dieser Chip-Welt so. Also ja, du hast vorher gesagt, also die Nachfrage nach Chips wird wahrscheinlich sehr stark steigen. Alle möglichen Firmen brauchen überall Chips. Das wird stetig weiter anwachsen. Welche Chips dann tatsächlich die richtigen sind und welches Chip-Unternehmen dann da die Nase vorn hat, gut, weiß man jetzt nicht, ist auch mal wieder ein bisschen anders, aber eben die Hersteller sozusagen der Schaufeln und Arbeitskleidung, das ist dann so ein bisschen sowas wie eine Synopsis und Ansys, die werden auf jeden Fall immer gebraucht werden, weil jeder, der einen Chip herstellt, braucht eben jemand, der die Software hat, um das planen zu können, und Ansys eben, der das simulieren kann, wie sich das dann in der echten Welt verhalten wird, das neue Produkt. Genau, deshalb sind die Firmen ja auch sehr hoch bewertet. Es gibt ganz wenige, wie du vorher schon gesagt hast, in dem Feld. Mhm. Und deshalb gehen eben viele davon aus, dass die da zu den Gewinnern zählen werden. Und zu deiner Frage, was macht Ansys jetzt eigentlich so wirklich ganz genau? Also die simulieren tatsächlich, wie jetzt neue Produkte sich dann in der realen Welt verhalten werden. Und damit wird es für die Hersteller dann in dem ganzen Entwicklungsprozess natürlich viel einfacher abzuschätzen, wo sie vielleicht noch nachjustieren müssen oder so. Und sie können schneller und effizienter ihre Produkte an den Markt bringen. Ja, das ist so. In welchen Branchen sind die aktiv? Ja, Mikrochips, aber auch Auto, Flugzeug, Gesundheit, Verteidigung, Bau. Also überall da kommt Ansys mit seiner Simulationssoftware zum Einsatz.
Okay, also weit auch über die Chipbranche hinaus. Wie genau sieht denn jetzt eigentlich der Deal aus? Also was wird da auf den Tisch gelegt, um Ansys ins Haus zu holen?
Ja, die gesamte Bewertung des Deals ist 35 Milliarden, hast du vorher gesagt. Mhm. Davon wird 19 Milliarden in bar bezahlt und der Rest in Synopsis-Aktien. So ein klassischer Cash-and-Paper-Deal, also so ein klassischer Deal, der sowohl in bar als auch in Aktien bezahlt wird.
Alles klar. Okay, schauen wir uns doch mal vielleicht ein bisschen genauer an, wie es Ansys geht. Und vielleicht dazu einmal einen Blick zurück. Als die Kaufpläne durchgesickert sind, das war so Ende Dezember, da ist die Ansys-Aktie erstmal stark gestiegen. Und mit der offiziellen Bestätigung jetzt am 16. Januar ging es dann erstmal ein bisschen bergab. Und vielleicht jetzt mal abgesehen von diesen Effekten, was würdest du sagen, wo steht Ansys und wie geht's denen eigentlich?
Ja, okay. Das waren jetzt wieder zwei Fragen sozusagen. Ich fange mit der ersten an. Die Aktie ist natürlich erstmal gestiegen, als die ersten Informationen dazu aufkamen. Ist eigentlich die normale Bewegung an der Börse. Dann bei der Ankündigung stand auch drin, dass es recht lang dauern wird, über ein Jahr, glaube ich, dass dieser Deal am Ende geclosed wird. Also final durch ist, was auch mit Regulatorik zusammenhängt, aber mit vielen anderen Themen auch. Das war vielleicht für manche ein bisschen länger, als sie erwartet haben. Gut, insgesamt ist jetzt die Rückwärtsbewegung nicht dramatisch da. Und wie geht's der Firma insgesamt? Ansys wird für 23 wohl einen Umsatz von 2,3 Milliarden Dollar erzielen. Also muss man sich auch mal irgendwie ins Verhältnis setzen. Also gut 2 Milliarden Dollar, Unternehmensbewertung von 35 Milliarden. Das ist schon ziemlich viel. Mhm. Der Umsatz ist ja um 10% gestiegen. Damit ist die wirtschaftliche Entwicklung eigentlich ein Stück weit ähnlich wie die von Synopsys. Die haben, glaube ich, einen Umsatzanstieg von 13% auf knapp 6 Milliarden. Aber ich glaube, für das Geschäftsjahr 24 in Aussicht gestellt. Und auch nochmal zur Bewertung insgesamt dieser beiden Unternehmen. Die waren Anfang 2020 in etwa jeweils 20 Milliarden Dollar wert. Und Synopsys ist eben jetzt auf 77 Milliarden hochgegangen und Ansys auf, also war an der Börse mit 28 Milliarden wert, bevor jetzt die Übernahmeofferte kam.
Okay, das heißt insgesamt eine gute Entwicklung. Wir könnten uns jetzt vielleicht nochmal direkt dann auf eben den auf Synopsis stürzen und da nochmal genauer reingucken. Da hat der Aktienkurs lustigerweise das genaue Gegenteil gemacht, eben nach dem Bekanntwerden so dieser Gerüchte und dann der offiziellen Bestätigung. Also bei Synopsis ging es erst ein bisschen runter und dann eben mit der offiziellen Bestätigung wieder rauf. Kann man daraus vielleicht lesen, dass manche Zweifel daran haben, ob jetzt diese Ansichtsübernahme eine gute Sache für Synopsis ist? Oder was würdest du sagen, wie kann man diese Bewegung, diese Kursbewegung einschätzen?
Ja, also ich meine, wenn die Aktionäre denken, das ist eine schlechte Sache, dann verkaufen sie in der Regel die Aktien, dann geht der Aktienkurs runter. Na, jetzt ist er tendenziell gestiegen, also ist tendenziell scheinbar Unterstützung im Markt für den Deal da. Und gut, es gibt jetzt noch einige mehr an Details, die bekannt geworden sind im Zuge dieses Deals. Synopsis hat gesagt, dass es durch die Übernahme seinen adressierbaren Markt um die Hälfte steigern wird, also sehr große Wachstumsaussichten hat, mag dazu beigetragen haben. Ja. Mhm. Also insgesamt würde ich jetzt nicht sagen, dass das ein Deal ist, der seitens der Anteilseigner nicht gutiert wird.
Und riskant wäre oder so. Ja, interessant. Du hast gerade schon mal kurz davon gesprochen, dass Synopsis seinen Umsatz im vergangenen Jahr um 15% auf knapp 6 Milliarden Dollar steigern konnte. Und das muss man mal ins Verhältnis setzen eigentlich mit der Chipindustrie insgesamt, weil die hatte ein schwieriges Jahr 2023. Da sind die Erlöse insgesamt so um ungefähr 11% gefallen. So, das haben die schon ziemlich klar konterkariert. Warum sind die denn so viel besser als andere gerade?
Ja, also es geht ein Stück weit zurück, was ich mit dem, was ich vorher gesagt habe, mit Schaufeln und Arbeitskleidung, also dass die so ein Stück weit auch nicht, also die sind ja kein Chip-Hersteller per se, ne? Und ich meine, bei Mikrochips ist ja generell so, dass es so eine Schweinezyklusbewegung immer gibt, ne? Also mal gibt's viel zu wenig Chips, dann wird irgendwie ganz viel investiert, dann kommt wieder ganz viel auf den Markt und dann brechen die Preise wieder ein, und weil es eine riesen Überproduktion gibt, und dann geht's den Chip-Herstellern entsprechend schlecht. Ein bisschen sowas hatten wir ja auch jetzt. Wir hatten ja da riesen Engpässe, auch Covid-bedingt und so weiter, und da sind die Preise auch sehr stark gestiegen. Die Chip-Hersteller haben da sehr viel Geld verdient. Naja, und jetzt hat sich die ganze Sache wieder ein bisschen ins Gegenteil gekehrt, und ja, deshalb ist die Chip-Konjunktur gerade ein bisschen schwächer. Mhm. Aber perspektivisch, wie du auch anfangs schon gesagt hast, ist glaube ich, eine sehr, sind die Wachstumsaussichten da sehr gut, auch mit künstlicher Intelligenz und so weiter. Das wird alles den Markt doch sehr stark treiben.
Ja, die Chipindustrie in Europa will ja unabhängiger werden von anderen Erdteilen und vor allen Dingen eben auch von Asien. Und auch in Deutschland sollen mit großen Deals und hohen Subventionen viele neue Chipfabriken entstehen. Aber für die Weiterverarbeitung, also zum Beispiel um getestet und verpackt zu werden, müssen viele Chips weiterhin nach Asien verschickt werden, selbst wenn sie hier hergestellt wurden. Und ganz kurz noch eine Side Note, also verpacken heißt jetzt nicht unbedingt, dass da eine Pappschachtel drum gepackt wird, sondern eben wie diese einzelnen kleinen Mikrochips zusammengesetzt werden auf einer Platine oder ähnlichem. Genauer kann ich es jetzt nicht sagen, du vielleicht, Arno.
Naja, das ist ja schon richtig so, ja.
Okay, also dieses wichtige Backend halt, wenn du jetzt diesen kleinen Chip hast, okay, schön, aber da muss ja noch weiter was mit passieren. Und bisher ist es ja so, dass die hier hergestellt werden, einmal um die Welt fliegen, um dann wieder herzukommen, wenn sie dann eben das Backend durchlaufen haben. Vielleicht dann runtergebrochen auf die Frage, ist jetzt die Emanzipation von eben Asien da nicht ganz mitgedacht worden, wenn man jetzt hier sagt, okay, wir haben hier nur das Frontend und das Backend haben wir nicht mitgedacht?
Zum einen, die meisten angekündigten großen Chipfabriken, die sind ja noch nicht gebaut, ne? Ich meine zum Beispiel Intel in Magdeburg, dieses Riesenwerk, was da entstehen soll, ist, glaube ich, der Spatenstich für Ende des Jahres jetzt vorgesehen, ne? Und was weiß ich, TSMC und Wolfspeed und so wollen auch große Fabriken hier errichten, aber ist auch alles noch nicht getan. Sicher ist gleichzeitig aber, wie du sagst, dass diese Backend-Kapazitäten bisher wegen der niedrigen Lohnkosten vor allem in Asien vorgehalten werden. Es gibt da in Polen und Portugal auch entsprechende Backend-Werke, die in Planung sind, auch noch nicht operational. also noch nicht am Laufen. Aber das wird wahrscheinlich insgesamt nicht den gesamten Bedarf decken. Dieses Prozedere wird da wohl noch weitergehen, dass das nach Asien und wieder zurück geht. Was da perspektivisch noch alles passieren könnte, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Eine spannende Frage.
Also bei den neuen Werken hast du sicher recht. Also ich denke mal, also Intel hat, glaube ich, auch schon bei dieser großen Fabrik in Magdeburg den Plan, eben in Polen das Backend aufzubauen. Genau. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel auf den größten deutschen Chiphersteller Infineon gucken, bei denen ist es durchaus noch so, dass die eben in Malaysia oder Indonesien dann das Backend machen müssen. Und mit anderen Worten, also wenn ich dich richtig verstehe, das ist die Situation, so ist es gerade, aber es ist ja eben auch noch die Frage, was die Zeit eben bringen wird, ob dann eben da auch noch weiter dran gearbeitet wird.
Ja, also Infineon hatten auch einen Backend-Standort in Ungarn, den sie irgendwie ausbauen wollen, allerdings auch im kleineren Maßstab. Ich glaube, die haben jetzt da eine 100 Millionen Investition geplant. Also nicht diese x Milliarden, die sie da für die ganzen neuen Chipwerke veranschlagen.
Okay, dann behalten wir das gut im Auge, wie sich eben jetzt diese ganzen großen neuen Chipfabriken hier in Europa und in Deutschland aufstellen und welche Märkte dann noch so involviert sind. Ich würde aber ganz gerne nochmal der Frage nachgehen, wie attraktiv denn eigentlich Deutschland für ausländische Chiphersteller ist. Weil wir haben ja gerade schon mal gesagt, Intel zum Beispiel, ne, ist ja eben auch durch Subventionen durch die Bundesregierung, die auch mal kurz auf der Kippe standen durch den Haushaltsstreit. Da ging es um 10 Milliarden, glaube ich, die eigentlich zugesichert worden waren, dann kurz im Gespräch waren. Aber wenn ich es richtig verstehe, soll es die weiterhin geben.
So ist bisher die Ansage.
Ja. Aha, okay, schauen wir mal, was passiert, wie viele Bauernaufstände es noch braucht, um das einzureißen. Aber halten wir fest, bisher soll es so sein. Es ist also erklärter Wunsch auch eben der Bundesregierung, dass hier diese Industrie sich ansetzt. Kannst du mir eine Einschätzung geben, ob der Plan langfristig aufgeht? Also wie attraktiv ist Deutschland eben für so große Namen?
Deutschland ist, glaube ich, schon attraktiv. Also auch jetzt nicht nur wegen der Milliardensubvention, sondern auch, weil es eine sehr gut ausgebildete Bevölkerung gibt. Dann haben wir auch so banale Sachen wie ein stabiles System und Rechtssicherheit und Investitionssicherheit und so weiter. Und dann eben auch eine breite Abnehmerschaft in der Industrie. Es gibt scheinbar viele Argumente, die Chiphersteller bewogen haben, hier große Werke hinzustellen. Wie das langfristig aussieht, wird man dann sehen. Ist jetzt heute schwer zu beurteilen. Die Chipindustrie war die letzten Jahre, Jahrzehnte schwerpunktmäßig eben in Asien, gerade in Taiwan und so.
Oh ja.
Jetzt mit viel politischem Willen soll das eben wieder stärker in den Westen, nach USA, aber eben auch Europa verlagert werden. Mal gucken, ob es klappt.
Ja, gerade eben auch durch die geopolitischen Unsicherheiten mit Taiwan, China und so weiter. Da gibt es ja jetzt nicht nur mit der Haltung, wir müssen uns von vielleicht chinesischen Märkten emanzipieren. Wir müssen ja vor allen Dingen eben auch gucken, was da mit Taiwan und China eben noch passiert, um da eben auch nicht Lieferketten zu gefährden und dergleichen mehr. Ja, spannend auf jeden Fall. Und es ist durchaus nachvollziehbar, dass man da manches eben mehr hierhin konzentrieren möchte. Welche größeren Deal-Versuche in der Chipbranche weltweit hast du denn gerade noch so auf dem Schirm? Also wenn ich jetzt mal nach der ganz großen Deal-Aktivität weltweit frage, wen müssten wir vielleicht noch im Auge behalten?
Also ich habe jetzt nicht irgendwie, dass ich sage, ja okay, ich weiß jetzt Firma Y übernehmen oder so.
Schade.
Ja, schade, ja. Das, da gibt es dann immer noch irgendwelche wilden Spekulationen und da möchte ich mich eigentlich hier zurückhalten mit. Also was man sagen kann, es gab ja schon in den letzten paar Jahren ganz viele irgendwie große Übernahmeversuche, von denen auch einige dann gescheitert sind. Also ich meine, NXP sollte durch Qualcomm gekauft werden, hat nicht geklappt. Qualcomm sollte durch Broadcom gekauft werden, ist nicht durchgegangen. Broadcom wiederum sollte durch Intel gekauft werden.
Langsam komme ich nicht mehr
nicht,
mit, ja.
Geklappt. So, also gab es etliche Deal-Versuche, die aus verschiedensten Gründen dann eben nicht funktioniert haben. Und dass da die Konsolidierung weitergeht, glaube ich schon.
Okay. Anschlussfrage, wie sieht's denn eigentlich mit der Regulierung bei diesen Deals aus? Weil nehmen wir jetzt zum Beispiel nochmal Synopsys und Ansys. Wir haben ja schon die Situation, dass Synopsys in einer, manche würden von einem Oligopol sprechen. Also wir haben da drei Unternehmen, die quasi die Software für Chipdesign dominieren. Und einer macht sich jetzt eben noch stärker, eben durch den Zukauf von Ansys. Wie sieht's da aus?
man, also erstmal, das ist ein Stück weit ja komplementär, das Geschäft. Also es ist nicht genau dasselbe, sondern eben was Ergänzendes, weshalb die Firmen selbst jetzt optimistisch sind, dass es durchgeht von einer wettbewerbsrechtlichen Perspektive. Dieser Deal dürfte auch, weil es ein US-Kauf von einem US-Unternehmen ist, also jetzt keine Probleme von internationalen Behörden hervorbringen. Es ist ja so, dass also die Regulierung ist extrem hart, wenn es darum geht, dass irgendeine Firma irgendwie Richtung China verkauft werden soll. Das sorgt regelmäßig dafür, dass solche Deals nicht funktionieren. Haben wir auch in Deutschland gesehen, jetzt erst vor kurzem sollte so eine Chipfabrik von Elmos an den chinesischen Bieter verkauft werden, wurde dann untersagt in letzter Sekunde. Aixtron sollte auch schon mal nach China verkauft werden, ist auch gescheitert. Und Siltronic sollte an den taiwanesischen Hersteller Global Wafers verkauft werden, gab es dann letztlich auch ein de facto Veto vom Wirtschaftsministerium in Deutschland. Also solche Deals grenzübergreifend werden sehr genau unter die Lupe genommen und man will da alles vermeiden, was irgendwie in die Richtung geht, dass man den chinesischen Rivalen da irgendwie einen Vorteil bringen könnte.
Okay. Nochmal das große Bild vielleicht. Also wir haben ja jetzt gesehen, es ging schon los mit ein paar ja ziemlich im Investitionsvolumen großen Deals und nach einem sehr schwierigen Deal ja 2023 sind ja alle ganz wild darauf, dass es jetzt endlich losgeht und dass die Märkte sich ändern und dass es wieder möglich ist, große Deals zu drehen. Was glaubst du denn, wie sieht's aus 2024? Welche großen Deals können wir noch erwarten, abgesehen jetzt auch von der Chipbranche vielleicht? Und wird es wirklich schon das Jahr, in dem sich was verändert?
Ja, der Blick in die Glaskugel.
Yeah, ja, schon wieder.
Genau. Ja, generell kann man vielleicht sagen, aus deutscher Perspektive ist der Wille groß zu expandieren, gerade in Richtung USA, der weltgrößte Absatzmarkt, noch dazu ein Markt, der jetzt eben ein vergleichsweise starkes Wachstum hat und wo man dann, wenn man sich da einkaufen würde, entsprechend von diesem Wachstum mit profitieren könnte. Zuletzt gab es jetzt dann noch nicht sehr viel Aktivität, aber das wird erwartet, dass das eben in diesem Jahr noch sehr stark zulegt. Wenn man noch mal ein bisschen auf die Branchen guckt, also welche könnte da noch im Fokus stehen? Also der Gesundheitssektor ist bestimmt einer, wo viele Experten erwarten, dass da noch einiges passiert. Also jetzt nicht nur, weil, ich meine, wir haben ja den einen großen Gesundheits- und Agrarchemiekonzern Bayer, wo ja viel spekuliert wird, ob die jetzt ihr Geschäft mit arzneimittelfreien Medikamenten separieren, an die Börse bringen, verkaufen oder irgendwas könnten.
Du meinst mit rezeptfreien Medikamenten?
Ja, genau. Bayer Consumer Health. Das ist das eine. Es gibt auch so ein Thema, der ganze Gesundheitsdienstleistungsmarkt, also Klinikketten und so. Da hatten sich eigentlich so vor anderthalb, zwei Jahren schon ganz, ganz viele Deals so abgezeichnet. Die sind dann nicht gekommen, was sehr stark mit der Regulierung in Deutschland zusammenhängt. Gesundheitsminister Lauterbach hatte eben vorgehabt, dass eben Finanzinvestoren nur unter sehr hohen Auflagen solche Klinikketten kaufen können sollten. Da ist jetzt immer noch nicht ganz klar, wie es kommt, aber viele erwarten, dass es eben nicht in dieser harten Form passiert und das könnte dann doch diesem Subsektor einen Schwung geben, den bis zuletzt nicht hatte.
Okay, danke Arno, dass du, obwohl du es nicht magst, für uns in die Glaskugel geschaut hast. Vielen Dank auch für die ganzen Insights zu diesem spannenden Deal zwischen Synopsys und Ansys. Danke natürlich auch an Samira Sinnerath für die Produktion der Sendung. Und jetzt noch für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie können hier nämlich auch einen guten Deal machen, wenn Sie möchten. Wir haben nämlich aktuell eine Aktion und bieten auf das Handelsblatt Digital und Print 12 Monate lang 30% Rabatt auf den Monatspreis. Und dafür können Sie ganz einfach auf handelsblatt.com/podcast30 gehen oder Sie können auch in den Shownotes nachgucken. Da haben wir nochmal den Code podcast30 hinterlegt und damit bekommen Sie dann eben dieses besondere Angebot. Natürlich wollen wir auch wissen, wie Ihnen diese Folge gefallen hat und dazu können Sie uns ganz einfach eine E-Mail schreiben an deals@handelsblatt.com und damit sage ich vielen Dank und bis in 2 Wochen.
Ciao.